Ich sehe es manchmal ein bisschen eher eigentlich wie Reportagefotografie als Porträtfotografie, dass ich immer das Gefühl habe, ich verbringe mit den Leuten Zeit. Meine Aufgabe ist, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, den Leuten zu zeigen, du bist in Ordnung, du bist toll, genauso wie du bist. Und ich fotografiere die, wie die mit mir Zeit verbringen.
Moin, mein Name ist Nils-Hendrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten von Fragen allein nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner fotografiert Schauspieler, Musiker und macht Musikvideos. Aufgefallen ist er mir allerdings erst durch einen Post, an dem ich beim Durchscrollen hängen geblieben ist und der schon eine Weile nachgewirkt hat. Hallo Alexander Schank.
Hallo Nils.
Sei gegrüßt. Du fotografierst viele Schauspieler. Du hast selbst Schauspieler studiert. Die erste Frage, die ich mir, als ich das mit dem Studieren gelesen habe, gestellt habe, was war zuerst da? Die Fotografie oder das Schauspiel?
Eigentlich immer schon das Schauspiel. Also es war bei mir schon als Jugendlicher Theater gespielt. Ich bin in Potsdam geboren, habe dann in Baden-Baden gewohnt und da dann auch am Baden-Badener Theater Musical gespielt. So dieser klassische Werdegang, Theater AG, Jugendclub, und dann als Jugendlicher durfte ich im großen Ensemble mitmischen. Und dann nach Berlin, Schauspielschule, und eigentlich war für mich immer klar, ich will Schauspieler werden. Jetzt bin ich Fotograf und fotografiere die Schauspieler nur. Oder was heißt nur, fotografiere die Schauspieler?
Jetzt muss ich ganz blöd fragen. Also wenn du angefangen hast, ist die Erweckung dann übers Schultheater gekommen?
Ja. Also ich habe einfach für mich gemerkt, ich war immer so ein Schüler, der es ein bisschen schwer in der Schule hatte. Also mit Leistungen, mit den Benimmregeln. Und für mich da einfach gemerkt, ich habe da relativ wenig Widerstand. Das ist irgendwie was ich gut kann, wo ich gesehen werde, mich gesehen fühle. Und ja, wo ich einfach relativ schnell Anerkennung bekommen habe. Und das ist, glaube ich, auch eine Motivation von nicht ganz so wenigen, die sich zeigen, dieses, ich möchte gesehen werden. Und dann war für mich eigentlich relativ klar, auch mit 14, 15 schon, ich will Schauspieler werden. Und was anderes habe ich wenig hinterfragt. Fotografie war in meinem Kopf damals auch schon so ein bisschen drin. Maskenbildner wäre auch noch eine Option gewesen. Und jetzt ist es so gelaufen.
Ist das, da muss ich nochmal nachhaken, das Thema interessieren. Ist es in dem Moment, weil ich sag mal, Schultheater taucht ja in der Regel immer eigentlich das erste Mal intensiv in so einer Altersgruppe auf, wo man sich halt tatsächlich dann über sich selber auch Gedanken macht. Ist das die Möglichkeit, einfach auch sich einen Moment weniger Gedanken über sich selber zu machen und wirklich eine andere Rolle einmal zu spielen und zu sagen, ich probiere mich mal an anderen Persönlichkeiten aus?
Ich glaube, das war für mich nie die große Motivation, was, glaube ich, die beste intrinsische Motivation ist, um dabei zu bleiben und um die ganzen Widrigkeiten der Branche auch in Kauf zu nehmen. Ich glaube, für mich hatte das mehr mit dem Umfeld zu tun, dass ich einfach als Schüler immer das Gefühl hatte, nirgendwo so richtig anzudocken, nirgendwo richtig anerkannt, wahrgenommen zu werden. Und dann hast du da auf einmal so eine große, total gemischte Gruppe von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse, und alle sind irgendwie lieb miteinander und respektieren sich und akzeptieren sich. Ich glaube, das war für mich einfach viel mehr dieses, ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt, ich habe da Freundschaften geschlossen, und das hat sich dann irgendwie so durchgezogen. Also dann auch später Jugendclub und dann Theater Baden-Baden. Ich habe mich, ja, das war viel mehr das Umfeld. Und natürlich hat mir das Spielen, das war dieses schöne Infantile, was man dann einfach rauslassen kann. Für mich war das gar nicht dieses Tiefe, ich versetze mich in andere Rollen und ich möchte die Perspektive, also die Welt aus 200 verschiedenen Perspektiven betrachten, sondern einfach dieses Losgelöste. Was vielleicht so ein bisschen dann doch wieder das ist. Also gar nicht, wo es mir gar nicht um die andere Rolle geht, aber einfach mal vielleicht kurz nicht in sich drin sein zu müssen.
Was verbindet diese Gruppe? Also der erste Gedanke, der mir kommt, ist, du hast eine Gruppe über alle Altersklassen. Und es macht natürlich jeder erstmal auf der Bühne was er, ich sag mal, in freier Wildbahn wahrscheinlich erstmal nicht macht. Das heißt, jeder überschreitet eine Grenze, jeder braucht für das Überschreiten dieser Grenze ein gewisses Maß an Mut und hat, weil man selber diese Grenze überschreiten muss und diesen Mut braucht, wahrscheinlich auch einen anderen Würdigungsgrad für das, was die anderen auch alle gleichzeitig machen. Ist es das, was es verbindet?
Ja, ich glaube, du hast die Frage beantwortet. Also aus meiner Perspektive. Also ich glaube, ja, das ist ein bisschen dieses schambefreiter zu sein, als man es im Alltag wäre, über seine Grenzen auch hinauszugehen, sich was zuzutrauen, dafür anerkannt zu werden, sich selbst dafür vor allem aber auch anzuerkennen und stolz auf sich selbst zu sein. Das ist auch was, was in unserer Gesellschaft ja teilweise auch so ein bisschen schwierig wahrgenommen wird, finde ich, dass Menschen auch sagen können, das habe ich toll gemacht, ich bin stolz auf mich, bin stolz auf meine Leistung und auf das, was ich gemacht habe.
Ja, ich habe letzte Woche eine Erfahrung gehabt, das fand ich ganz spannend. Und zwar war ich nicht einfach nur auf dem Christopher Street Day in Oldenburg, sondern ich habe mich da einfach kurz auf diesen Marktplatz gestellt, was heißt kurz, eine Stunde, und habe einfach so diese Atmosphäre mal ganz intensiv auf mich wirken lassen. Und am Anfang kommt ja genau das auf einen, plattert ja auf einen ein, was ganz offensichtlich ist. Es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen, die sich ganz unterschiedlich kleiden, darstellen überhaupt. Und dann habe ich aber gedacht, naja, das ist mir eigentlich zu oberflächlich. Ich bleibe jetzt hier stehen und habe irgendwann gemerkt, dass was das Ganze, und deswegen komme ich da drauf, was das Ganze so spannend macht, ist die unfassbar ruhige und friedliche Atmosphäre. Mhm. Was es von jedem anderen Volksfest vollkommen unterscheidet, egal wo du dich bewegst. Und ich bin dann auch einfach stehen geblieben und habe das dann tatsächlich genossen. Und so oder so ähnlich stelle ich mir das in so einer Theatergruppe auch vor, wenn man eben damit anfängt, in einem orientierungslosen Alter.
Ja, total. Ich glaube, am Ende ist es ja auch einfach das, was Gruppen generell jegliche Art hier irgendwie verbindet. Dieses, man hat irgendwie was Eigenes, man zieht sich irgendwie, man, was heißt, distanziert sich von anderen, das jetzt nicht, aber man hat etwas, was einen verbindet, was andere so vielleicht nicht verstehen können. Ich glaube, das ist auch ja für diverse Gruppen einfach ein total wichtiges Zusammengehörigkeitsgefühl.
Ja, definitiv. Das glaube ich auch. Ich glaube, man merkt das ja manchmal im Kleinen schon, wenn man einen kreativen Beruf hat und in einem Umfeld ist, wo es keinen kreativen Beruf gibt. Ne, das heißt jetzt nicht, dass man ausgegrenzt wird, aber das ist schon, das fühlt sich dann manchmal schon ein bisschen sonderbar an.
Ja, ja.
Weil es einfach so die Grundlage der Gesprächsthemen anders ist. Was mich interessiert, du hast ja erst Schauspiel studiert. Hat dir das Fotografieren von Schauspielern, hat es dir das leichter gemacht oder war das halt einfach, hat es das vielleicht auch erstmal schwieriger gemacht? Also das Wissen, was du da drin hast.
Es hat es definitiv leichter gemacht. Was wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen mit genau dem, worüber wir gerade eben gesprochen haben, so ein bisschen zu tun hat, dass es ja dann, also ne, dass es eine Gruppe ist, die teilweise in sich geschlossen ist irgendwo und wo man vielleicht irgendwie außerhalb dessen nicht immer das Gefühl hat, verstanden und gesehen zu werden in den Eigenheiten, in Weltanschauungen. Und ich war somit kein Fremdkörper. Ich war nicht der Fotograf, der jetzt von außen irgendwie kommt und ansonsten vielleicht auch ganz andere Sachen fotografiert. Ich bin ja aus dieser Branche heraus quasi Fotograf geworden, was ganz banal angefangen hat auf der Schauspielschule, irgendwie andere Studierende brauchten Fotos und ohne da irgendwie Geld für zu nehmen, habe ich dann Fotos gemacht, dann habe ich gemerkt, ah, das spricht sich rum, dann kamen irgendwie die ersten, ey, ich habe gesehen, von XY hast du Fotos gemacht, bräuchte auch welche. Und dann hat sich das immer mehr gesteigert und wurde immer mehr. Und ich habe dann irgendwie angefangen, das erste Mal 25 Euro zu nehmen. Und ich habe mich richtig groß gefühlt. Ich habe gedacht, oh, ich habe Geld gekriegt für Fotos. Und dann habe ich nach der Schauspielschule auch eine Zeit in dem Beruf gearbeitet. Ein bisschen gedreht, Theater gespielt. Habe aber für mich gemerkt, bei der Fotografie gibt's wesentlich weniger Widerstand.
Was meinst du mit Widerstand?
Die Schauspielbranche ist gemein. Also die Schauspielbranche ist eine sehr, sehr fiese, harte Branche, weshalb ich vor allem den Hut ziehe. Die es schaffen einfach, das durchzustehen. Und selbst etablierte SchauspielerInnen haben ihren Struggle. Selbst bei denen, die haben dann irgendwie das große Projekt, was sie drehen, das reicht finanziell vielleicht fürs ganze Jahr, aber haben dann einfach unglaublich viel Zeit, wo sie teilweise nicht wissen, was sie damit machen sollen, machen Castings, müssen mit Ablehnung und Hoffnung arbeiten. Und genau das fiel mir einfach extrem schwer. Immer dieses, ich werde bewertet, nicht meine Arbeit. So hat es sich zumindest angefühlt. De facto ist es ja de facto wird ja trotzdem meine Arbeit bewertet. Aber das ist so schwer, das von sich zu trennen. Was ist meine Arbeit? Was bin ich? Und irgendwie ist die Arbeit ja auch immer, bin das immer ich. Was jetzt bei den Fotos, wenn jemand sagt, ich mag deine Fotos nicht, finde ich schade, aber ja, ist okay. Muss dir nicht alles mögen. Also.
Ja. Obwohl ich glaube, dass es bei Fotografen oder ich sage einfach mal bei Fotografierenden grundsätzlich auch ein ähnliches Problem, also was heißt ein ähnliches Problem gibt. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht so intensiv wie im Schauspiel, aber im Vergleich so zur restlichen Berufswelt, ne, weil du ja schon auch in viele Fotografien oder zum Teil in mappenfreie Arbeiten schon auch was von deiner Persönlichkeit reinsteckst. Und am Ende ist es klar, du hast kürzere Projekte, in seltensten Fällen Projekte, die ein ganzes Jahr finanzieren. Und wenn ein Projekt vorbei ist, musst du dich ja ums nächste kümmern. Das heißt, es ist ja quasi wie ein Tagelöhner. Es ist ja auch eine ständige Angst vor Arbeitslosigkeit.
Ja, ich glaube, für mich ist es in meiner Arbeitsweise als Fotograf auch einfach der Unterschied. Ich erfahre die Ablehnung nicht. Also wer meine Arbeit nicht gut findet, bucht mich nicht.
Du arbeitest direkt.
Ja.
Du arbeitest viel direkter mit den Personen. Ne? Das heißt, du hast jetzt nicht diese Firmen- und Agenturgeschichten, weil du den Begriff gemein gerade gesagt hast, ist das Erste, was mir eingefallen ist, boah, mit klassischen Werbeagenturen in dem Haifischbeck, das kann auch sehr unangenehm sein. Ja. Aber du hast dir einen Part gesucht, wo du sagst, da fühlst du dich wohl.
Total. Also ich fotografiere auch Events, das sind dann irgendwie mal so die Ausnahmen, wo ich so ein bisschen außerhalb meiner Bubble, meiner Ursprungsbubble quasi irgendwie arbeite und dann auch mal parlamentarisches Frühstück im Bundestag und dann ist es auch, natürlich musst du dich dann da irgendwie auch anpassen, dann ist es auch nochmal was anderes. Aber selbst diese Sachen sind dann meistens über direkte Empfehlungen, über eine direkte Anfrage und halt nichts, wo ich jetzt sage, da gehe ich hin, da stelle ich mich vor und dann heißt ja, jetzt haben wir doch einen anderen genommen, weil der uns besser gefällt. Natürlich kriegst du Anfragen, schickst ein Angebot und dann wird sich für dich entschieden oder nicht, das kenne ich ja auch. Aber das schmerzt mich nicht. Also finanziell dann je nachdem natürlich vielleicht mal, wenn man irgendwie denkt, oh, geiles Projekt, hätte ich Bock drauf und irgendwie auch ein bisschen größer. Aber das tut mir persönlich nicht weh. Und das war beim Schauspiel einfach immer anders. Immer dieses, oh, ich will die Rolle spielen, dann schickst du da irgendwie ein Casting-Video hin und dann melden sie sich oder melden sie sich nicht und du musst warten und hoffen und bangen und Und auch einfach, es ist ja auch nicht nur die Arbeitsweise, es ist ja auch das gesamte Umfeld, was teilweise, finde ich, sehr veraltete Strukturen hat. Das fängt ja auch an bei Agenturen, bei CasterInnen, eigentlich die gesamte Branche, die da irgendwie, wo es immer wieder Leute gibt, ich will das gar nicht verallgemeinern, es gibt wunderbare, tolle, tolle Menschen in dieser Branche und auch viele neue Gesichter. Aber es gibt auch einfach sehr veraltete Strukturen, die sehr viel mit Macht, mit Top-Down, mit du als Schauspieler musst doch dankbar sein, wenn du jetzt irgendein Casting-Angebot hast, wo dann auch oft nicht verstanden wird, wenn man sagt, das will ich nicht machen, das ist mir unangenehm oder ich mag den Text nicht, ich mag nicht, was da gespielt wird oder es gibt Nacktszenen, möchte ich vielleicht nicht machen, weil immer davon ausgegangen wird, oder oft, ich möchte nicht verallgemeinern, oft davon ausgegangen wird, als schauspielende Person bist du doch so bedürftig, dass du dankbar um alles bist, was du kriegen kannst.
Wir unterbrechen zur Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Ich habe vor 2 Wochen, 3 Wochen einen Podcast im Hotel Matze gehört mit Jan-Josef Liefers. Mhm. Der hat eine Szene geschildert, die fand ich ganz spannend. Und zwar hat er, ich meine, mich zu erinnern, hat er gesagt, er hätte mit einem schwedischen Team gedreht. Und wo es dann eben auch genau das gab, eine Nacktszene mit Männern und dann aber tatsächlich der Regisseur, die haben sich dann kurz beraten und also als er gemerkt hat, dass da jemand gesagt hat, das ist mir dann auch vielleicht ein bisschen unangenehm, dass der gesagt hat, okay, dann gucken wir, dass wir das, dass wir da gleich ziehen und dann hat sich die Crew halt quasi auch ausgezogen, es haben alle nackt gedreht. Das fand ich auf der einen Seite einen ganz spannenden Ansatz. Was auf der anderen Seite natürlich aber auch heißt, du hast da einen Haufen andere Leute, die haben da vielleicht auch gar keinen Bock drauf. Das heißt, es ist, selbst wenn es ein netter Ansatz ist, kann es natürlich auf der anderen Seite wie auch wieder kritisch sein. Also ich fand die Folge generell sehr spannend, weil er eben auch seinen Werdegang erzählt hat mit Theater noch zu DDR-Zeiten und da dann eben auch Situationen vorgekommen sind, wo man dann sagt, ho, gibt's das nicht, gab es das, gibt es das heute noch? Mhm. Und mir ist dann eine Situation eingefallen von mir selber, weil als das Ganze mit der MeToo-Debatte losging, habe ich mir das angehört und habe gedacht, naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich muss an der Stelle sagen, was heißt nicht vorstellen? Ich konnte es einfach nicht verstehen. Ich konnte es mir nicht vorstellen, aus einer sehr luxuriösen Position heraus, dass die Bubble, in der ich unterwegs bin, unter Fotografen, unter Teams, aber auch komplett privat mit allen Partnern, die da eben dabei sind in der Familie, ein Grundrespekt gegenüber jeder Person so groß geschrieben wird, dass ich mir ja das ganz naiv einfach nicht vorstellen kann. Mhm. Es gibt dazu jetzt ein ganz tolles Zitat von Benjamin von Stuckrad-Barre. Der hat im Zusammenhang mit der Sache mit Colin Fernandes, weil er ist ja mit dem Christian Ulm vorher wirklich gut befreundet gewesen, der hat den Satz gesagt, der bei mir eigentlich alles beantwortet. Und ich habe immer überlegt, wie reagiert man auf Dinge? Was sagt man? Und der hat einen unfassbaren Satz gesagt. Der hat gesagt, Männer müssen damit anfangen, den Satz, das kann ich mir nicht vorstellen, aus ihrem Wortschatz zu streichen. Und der hat gesessen, ne, weil ich jetzt einfach auch bei den Benjamin von Stuckrad-Barre für das, was er sagt, wie er sagt und auch die Höhe also seines intellektuellen Grades sehr schätze und habe gedacht, danke. Danke, dass du mir einen Satz an die Hand gibst, mit dem ich arbeiten kann.
Ja. Ja, total.
Also was nicht ausschließt, dass man natürlich sich alle Sachen genau anguckt. Ne? Also ich finde es wichtig, dass man erstmal davon ausgeht, ja, gibt es, auf jeden Fall. Und muss aufgearbeitet werden, muss man sich genau angucken. Alle Seiten müssen sich angehört werden, alles muss gesehen werden. Es muss aber auch erstmal alles für wahrscheinlich gehalten werden.
Total. Also genau das, es muss erstmal alles für wahrscheinlich gehalten werden, halte ich für sehr wichtig. Weil es ja auch einfach bei uns, glaube ich, gesellschaftlich ein bisschen anders gelagert ist, ne? Dass wir Frauen oft dann irgendwie oder betroffenen Personen oft die Verantwortung dafür irgendwie zusprechen. Was ja jetzt auch in der Situation, also in diesem Fall Ulm und Fernandes war, dass ihr vorgeworfen wurde, was sie denn den Kindern antut, dass sie damit an die Öffentlichkeit geht. Und ich finde das so absurd, diese Sicht, wie man diese Sicht haben kann, weil man sich doch fragen sollte, was tut Ulm den Kindern damit an? Und deswegen, ich bin, glaube ich, tendenziell eher das im Team zu sagen, im Zweifel möchte ich Betroffenen glauben. Ich stehe ja jetzt in keiner Machtposition, wo ich irgendwie sagen kann, ich cancel irgendwelche Serien, ich cancel irgendwelche Personen. Aber einfach für mich als Privatmensch kann ich das besser mit mir vereinbaren und halte den Schaden für weitaus geringer. Weil es kommen dann ja immer wieder diese Anekdoten irgendwie auch mit Jörg Kachelmann. Also irgendwie ist Jörg Kachelmann, der war ja auch ungerechtfertigerweise beschuldigt und dann war er es doch nicht. Und er selbst ja aber auf Twitter regelmäßig auch geschrieben hat oder auf weiß ich nicht was für Plattformen. Lasst mich damit in Ruhe. haltet mich da raus. So, ja, in meinem Fall war das so. Aber in ganz, ganz vielen anderen Fällen ist das nicht so. Und es gibt ja wahnsinnig viele Statistiken auch, ne? Dieses, wie viele Übergriffe passieren, was ist, und dann gibt es eine geschätzte Dunkelziffer, wie viel werden angezeigt und von denen, die angezeigt werden, wie viel davon werden verurteilt. Und dann kannst du einfach irgendwie so ein bisschen dir auch überlegen, also ich kenne ganz, ganz viele betroffene Frauen von primär jetzt auch sexualisierter Gewalt. Ganz, ganz viele in meinem Umfeld. Ich kenne aber persönlich keine Männer. Und das kann rein logisch eigentlich nicht aufgehen. Deswegen gibt es auch diesen Satz, in irgendeinem Lied war der drin, alle kennen Opfer, niemand kennt die Täter. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja.
Das Sinn oder verhassel ich mich gerade?
Nee. Ich glaube aber, dass der Punkt so komplex ist, da muss ich auch kurz nachdenken, weil ich habe neulich eine spannende Reportage über, also es gibt ja Frauenhäuser und es gibt, glaube ich, in Deutschland nur 2 oder 4 Männerhäuser.
Mhm.
Die gibt es tatsächlich auch. Statistisch ist es, das ist natürlich die Frage, weil Statistiken können ja nur dann erhoben werden, wenn Fälle bekannt sind. Auf allen Seiten. Ne? Also auch, was wie schambehaftet ist.
Ja.
Und es gibt, tut mir leid, ebenfalls bei Matze Hielscher gibt es, der hat neulich einen Podcast mit einem Männerberater gehabt. Und das fand ich ganz spannend, weil der nämlich praktisch bei sich Männer hat, die zum Teil eben, im besten Falle, weil sie selber merken, dass sie ein Problem haben, kommen, aber eben sonst zum Teil eben auch dahin geschickt werden vom Amt oder eben von der Freundin, die sagt, oder Frau, und sagt, pass mal auf, wenn du da nicht hingehst, dann trenne ich mich. Hm. Und das war insgesamt ganz spannend, was der gesagt hat, in welche Richtung der gekommen ist. Wir kommen jetzt aber mit diesem ganzen Sache schon eigentlich ziemlich nah an den Post ran von dir, an dem ich hängen geblieben bin, weil das, was ich damals, also ich kann mich erinnern, als die MeToo-Debatte rausgekommen ist oder als die angestoßen worden ist, habe ich um Weihnachten rum habe ich das zumindest so wahrgenommen und irgendwann im Januar hatte ich dann, glaube ich, ein Shooting und habe gedacht, cool, ich habe jetzt ein gebuchtes Model, ich kann dir alles fragen. So, und dann haben wir nebenbei auch die Produktion gemacht, aber eigentlich haben wir über dieses Thema gesprochen, die ganze Zeit. Und das war auch der Moment, wo ich angefangen habe, da inhaltlich hinterherzugehen. Dein Post hatte nochmal für alle welchen Inhalt?
Ich habe einen Post gemacht über übergriffige Fotografen. Wo ich jetzt primär meine Bubble im Kopf hatte, die Schauspielbubble, Schauspielporträt, Fotografen. Das ist eine relativ kleine Gruppe, sage ich jetzt mal, irgendwie, wo du weißt, in Berlin. Man kennt irgendwie die Namen. Und mir einfach aufgefallen ist bei meinen Shootings, dass immer wieder die gleichen Namen fallen, dass immer wieder Leute erzählen, da irgendwie sexuell übergriffig, da wurde ich angeschrien, da wurde mein Körper beleidigend kommentiert. Und dass auch Fotografen sind, die auch einen Namen haben in der Branche. Und das beschäftigt mich sehr, wo es nicht, um das einmal aufzuräumen, trotzdem in keiner Art und Weise um irgendeine Konkurrenz geht. Natürlich sind das streng genommen Konkurrenten. Aber es gibt wahnsinnig tolle Menschen, die wahnsinnig empathisch arbeiten, die wahnsinnig gut fotografieren, die ich jederzeit empfehlen könnte. Und ich es einfach nicht verstehen kann, dass diese Namen immer wieder irgendwie besprochen werden und trotzdem das immer weiter passieren kann, dass die so arbeiten, wie sie arbeiten, dass sie damit irgendwie ihr Geld verdienen. Und ich glaube, der Post, der war einfach so ein bisschen aus so einem hilflosen Gefühl heraus, dass mich das traurig macht, dass mich das betroffen macht, auch mitzukriegen, Leute kommen zu mir, sagen, ich habe mich vor 3 Monaten von XY fotografieren lassen, ich kann und möchte mit den Fotos nicht arbeiten, weil das so schlimm war. Leute zu mir kommen, die massiv verunsichert vor der Kamera erstmal sind und sagen, ich bin ganz aufgeregt, ich bin ganz nervös und das letzte Shooting, was ich hatte, war mit und da wurde ich angeschrien und keine Ahnung. Und ich einfach dazu ein bisschen aufrufen möchte, darüber zu sprechen. Und das war eigentlich so ein bisschen, glaube ich, das Ziel meines Posts, zu sagen, redet darüber. Man kann aus juristischen Gründen nicht einfach so die Namen öffentlich machen, aber ihr könnt drüber sprechen. Und man kann die Namen einfach mal in einem Gespräch vielleicht auch fallen lassen, weil das Einzige ist, was mir eingefallen ist, wie man dafür sorgen kann, dass das zumindest weniger wird.
Ja, ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs darüber nachgedacht, wie wir das am besten führen, ne? Weil es ist, ich meine, wir sind beide, wie hast du gestern, glaube ich, irgendwo geschrieben, wir sind mehr oder weniger beide weiße Cis-Männer. Kann man da überhaupt drüber sprechen? Ich denke, das ist eher eine Chance. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach eine Gegenhaltung einnehme, damit man besser darüber sprechen oder diskutieren kann. Habe ich mir, das ist Blödsinn, aber sind mir einfach ein paar Punkte eingefallen, die man ansprechen kann oder Fragen, die man stellen kann und wo man darüber diskutieren kann. Weil ich denke, es ist vollkommen klar, dass wir beide vollkommen gleiche Grundhaltung haben. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, mir ist ein männliches Model im Laufe der Zeit oder bei einem Shooting, nein, beim ersten Shooting ist er mir aufgefallen, da war aber keine Frau dabei. Da war schon ein bisschen schwierig und dann gab es das erste Shooting, wo eben auch eine Frau in Form von Kundin und Visagistin dabei war. Da hat er sich ziemlich daneben benommen. Ich habe mich da mit der Modelagentur drüber unterhalten, dass das nicht geht und dass ich das auch in Zukunft nicht möchte, also auch dieses Model nicht möchte, und habe dann eben später auch tatsächlich von einem anderen Fotografen, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der hat gesagt, ja, das muss der und der sein, kenne ich. Wir hatten das, dass noch ein weibliches Model dabei war, was dann eben darum gebeten hat, dass sie den Zug umbuchen, damit sie nicht im gleichen Zug zurücksitzt. Sie möchte das nicht. Und da gibt's keine zwei Meinungen zu. Mir war es dann eben auch wichtig, dass man da eben intern darüber spricht, also nicht intern, also auch mit der Modelagentur darüber spricht und sagt, okay, hier ist eine Grenze, ist überschritten, ich würde den direkt aus der Kartei nehmen, musst du eigentlich tun. Und zwar bevor irgendetwas passiert. Da kann man natürlich, also jetzt sind wir wieder bei dem Matze Hilscher Podcast, ich fand das ganz spannend, das ist der klassische Satz, not all men, but always men. Ja, ja. Ne? Also es sind definitiv nicht alle, und ich finde es auch sehr schwierig, dass alle, die respektvoll miteinander umgehen, dann ganz gerne in der Diskussion auch so in Generalhaft genommen werden. Mhm. Aber es sind in der Regel, ja.
Ich finde diese Generalhaft, also natürlich möchte ich ja auch nicht unter Generalverdacht stehen. Ich finde sie aber zum Teil, je nachdem wie es geführt wird, auch gar nicht so unangemessen immer. Weil ich jetzt einfach mal behaupten würde, auch du und ich haben uns auch schon scheiße verhalten, ohne dass wir es vielleicht in dem Moment wahrgenommen haben. Und es gibt einen tollen Song von, da geht's um Rassismus, aber von der Band Team Scheiße. Da singen sie, der beste Proof, dass du kein Antirassismus-Workshop brauchst, ist, dass du glaubst, dass du kein Antira-Workshop brauchst. Und mir sind Männer immer auch suspekt, die sagen, ich bin nicht sexistisch. Weil wir leben in einer sexistischen und auch in großen Teilen rassistischen Welt. Wir sind so aufgewachsen. Und ich glaube, es ist eine lebenslange Aufgabe, daran zu arbeiten, sich immer wieder zu überprüfen, immer wieder zu checken, wo war ich irgendwie grenzüberschreitend. Das sind ganz tolle Gespräche, die ich mit zwei ganz lieben Freunden von mir immer wieder führe, wo wir uns immer gegenseitig so Fragen stellen. Der eine jetzt irgendwie angefangen zu daten und dann hat er, ja, weiß ich jetzt nicht, irgendwie so, zahle ich jetzt irgendwie das Mittagessen oder ist das irgendwie doof? Und ich finde, da gibt's wenig richtig und falsche Antworten. Ich finde es nur wichtig, dass man sich reflektiert und im Gespräch darüber bleibt. Und am Ende, und deswegen finde ich auch vielleicht ist der Generalverdacht, aber uns Männer alle in Verantwortung zu nehmen, weil wir sind am ehesten weil wir im Patriarchat leben und am ehesten eine Macht zugesprochen bekommen zumindest, und leider im Schnitt auch ernster genommen werden, sind wir, glaube ich, genau die auch dastehen müssen, zusätzlich als Verbündete. und sagen müssen, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und wir müssen es, glaube ich, auch leisten, auch bei Menschen, die wir mögen und auch mal bei unseren Freunden irgendwie. Vielleicht gibt es Situationen, Mikrosituationen, wo man sich vielleicht gerade machen sollte.
Ja, ich finde den Begriff des Verbündeten sehr gut. Mhm. Einer meiner Lieblingssätze bei ganz vielen Dingen ist im Moment, wir sind die Bubble. Na, weil wir sitzen hier, wir sprechen darüber, wir setzen uns damit auseinander, wir setzen uns in unserem täglichen Leben mit auseinander, was uns, wie du gerade gesagt, sehr gut gesagt hast, nicht davor schützt, auch versehentlich, unabsichtlich einfach mal vollkommen daneben zu hauen. Mhm. Aber wir gehören ja zu diesem, ich sage mal, relativ kleinen Prozentsatz, der versucht, sich das selber zu reflektieren und auch diese Sachen also aus unserer Bubble rauszutragen, ne? Weil was ich spannend fand, ist ein schöner Vergleich, wenn du jetzt eine Frau, oder stell dir vor, du hast eine Pralinenschachtel mit 100 Pralinen, ja, und du weißt, dass zwei davon so schlecht sind, dass du 24 Stunden kotzen musst. Ja. Wirst du beherzt in diese Schachtel greifen, ja oder nein? Ne? Und wenn man das zusammen mit dem, es sind nicht alle Männer, aber es sind immer Männer, siehst, dann kann man eben so eine Grundskepsis natürlich auch vollkommen nachvollziehen. Mhm. Die Frage ist natürlich, dürfen denn die anderen 98 Pralinen deswegen beleidigt sein? Oder sagen die, okay, ich kann verstehen, dass du jetzt nicht so beherzt reingreifst. Wir gucken jetzt mal untereinander oder versuchen irgendwie rauszukriegen oder eben auch im Zweifel auch darauf hinzuweisen, wo ungefähr diese zwei Pralinen sein können. Ja, ja. Und vielleicht ist das ja die Aufgabe derer, die sich genau über diese Sachen Gedanken machen.
Ich würde mir da einfach also Empathie wünschen und ich weiß nicht, ob die irgendwie abhanden kommt, was auch wieder so ein bisschen männlich sozialisiert, unser Umgang mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen. Ne, weil wenn, sag mal, irgendwo, du siehst irgendwo einen Post und irgendeine Frau, die oder eine Betroffene, die in Real und ganz wütend in die Kamera spricht und ne, über allgemein vielleicht auch Männer herzieht, mich würde das nicht betreffen. Also mich würde das nicht wütend machen. Also wütend auf die Männer, aber nicht wütend auf die Frau. Ich würde mich nicht angegriffen fühlen davon. Weil ich doch eher sehen würde, was muss passiert sein, dass diese Frau so wütend ist. Und ich frage mich immer irgendwie so viele Männer, die dann darunter kommentieren und sich dagegen so doll wehren, ja, jetzt alle Männer und der Männerhass. Ich denke, warum fühlst du dich so angegriffen gerade? Warum, es geht doch gerade gar nicht um dich. Es geht gerade um irgendwas, was die Frau erlebt hat. Und können wir dann nicht uns hinstellen und sagen, scheiße, dass du es erlebt hast. Und wenn ich sowas in meinem Umfeld mitkriege, dann mache ich vielleicht den Mund auf. Dann schreite ich vielleicht ein oder
ja. Also weil, ich finde das schwierig, ja. Wenn sich das, also das Problem ist, also ich finde, ein Hauptproblem ist tatsächlich dieser Social Media Bereich, ne? Weil du dann eben auch vermeintliche Unterhaltung führst oder was dazu sagst, ja, wo du sonst in 1:1 nie den Mut zu hättest. Das ist ja das Problem, dass ja jeder meint, er müsste was dazu rausrotzen. Neulich habe ich was ganz Spannendes, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube, es war LinkedIn. Da ging es darum, da hat jemand auch ganz liebevoll geschrieben, ich glaube, ein Mann war das. Und hat nicht die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgezählt, sondern die Gemeinsamkeiten und die Punkte, wo das ineinander greifen kann. Und hat mehr oder weniger darum gebeten, dass man vielleicht aufhört, sich gegenseitig online permanent zu zerfleischen. Wohin soll das führen? Und ich denke mir dann in dem Moment manchmal, ja, was passiert, wenn man, wie du das auch sagst, A, mehr Empathie, B, mehr Gespräche und C, Wut ist auch wichtig, weil das auch ein Treiber sein kann, aber dass man beginnt, über die Sachen zu unterhalten, sich damit auseinanderzusetzen, dass so ein bisschen die Schärfe rausnimmt.
Bin ich prinzipiell voll bei dir, also weil ich finde irgendwie die Diskussion.
Also jetzt, wenn wir beide uns zum Beispiel streiten, ja, ne, ich finde dich kacke, dann kann ich dich direkt angreifen oder ich meine, die Leute, die Schauspieler fotografieren generell und das, was am naheliegendsten ist, also ich habe jetzt definitiv keinen schwarzen Gürtel in gewaltfreier Kommunikation, aber was das naheliegendste ist, dass die Formulierung so ist, dass es erstmal ein Fingerpointing ist. So, und ob du jetzt männlich bist oder weiblich oder was auch immer, wenn dich jemand oder wenn du mit einem Fingerpointing, wenn dich jemand direkt angreift, ne, auch wenn du nur neben dem stehst, um den es eigentlich geht, dann das ist ja ein Moment, wo egal welche Seite relativ schnell zumacht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das dann auch die Möglichkeit nimmt, die Diskussion wirklich aufzumachen, weil sie gar nicht erst anfangen kann. Und da bin ich immer am Suchen, wo ich sage, wie kann man das besser machen? Wie könnte man das besser machen? Oder wenn wir jetzt wieder das Thema mit dem Model nehmen. Ich habe bei der Modelagentur angerufen, habe gesagt, pass mal auf, das und das ist vorgefallen. Da was gibt's bei mir nicht, ganz ehrlich. Ist deine Entscheidung, ob du den aus dem Programm nimmst, ja oder nein, eigentlich muss der raus. Ja. So. Wenn ich sowas am Set direkt mitkriege, schreite ich direkt ein. Aber trotzdem bei der Agentur anzurufen, ich hätte gleichzeitig auch im Anschluss das Gespräch mit ihm suchen müssen. Ne? Also ich kann bei der Agentur rufen, aber ich hätte auch bei ihm anrufen müssen, pass mal auf, ich habe bei der Agentur angerufen, nicht, dass da irgendjemand nicht den Mut hat, mit dir direkt darüber zu sprechen. Ich spreche jetzt direkt mit dir darüber und sage dir, warum ich das gemacht habe.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen.
Zusätzlich.
Zusätzlich, ja. Auf jeden Fall. Also dass man einfach, wie du auch sagst, dass man eben das reflektiert, was passiert in der Arbeitswelt, was passiert am Set. Aber um nochmal zurückzugehen auf das, was du beschrieben hast in der Fotografie mit den Fotografen. Weswegen ich hängen geblieben ist, also ich habe dann wieder gesagt, nee, Benjamin von Stuckrad-Barre hat gesagt, man muss sich alles vorstellen können, das ist wichtig. Ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, ich habe viel davon gehört, dass das in den 90ern gang und gäbe gewesen sein soll. So, das ist aber 30 Jahre her. Wie kommt dieser Post jetzt zustande?
Also ich glaube, erstmal ist ja trotzdem auch vor allem die zwei der Namen, die ich immer wieder höre, aus dieser Berlin-Schauspielporträt-Fotografie-Bubble, sind Fotografen, die möglicherweise auch in den 90er Jahren schon damit gearbeitet haben. Das sind jetzt keine 20-jährigen, 25-jährigen jungen Männer, wo es auch vorkommen wird. Daran habe ich keine Zweifel, aber vielleicht in einer anderen Selbstverständlichkeit oder ein bisschen weniger in einem geschützten Umfeld. Ich glaube, man fängt jetzt einfach an, drüber zu sprechen. Und ich glaube, da helfen genau auch solche Debatten wie man soll es ja nicht instrumentalisieren, aber dann ist es ja nicht zu instrumentalisieren, aber diese jetzt das neueste Colleen Fernandes, Christian Ulmen, hilft ja auch wieder Betroffenen den Mut zu geben, darüber zu sprechen. Und auch dieser schöne Satz, die Scham muss die Seite wechseln. Ich glaube, dass ganz viele nicht drüber sprechen, weil sie sich schämen. Und das vielleicht langsam etwas aufgebrochen wird. Und dann ist es natürlich auch, es passiert in sämtlichen Branchen. Das ist mir komplett klar. Das wird auch in deiner Branche immer wieder vorkommen. Ich habe auch lange assistiert und da auch irgendwie viel Corporate-Geschichten irgendwie mitgemacht. Und das fängt ja alleine auch da schon an. Es muss ja gar nicht der Fotograf selbst sein, aber dass eine Mitarbeiterin fotografiert und die beiden Chefs stehen an der Seite und kommentieren das sexistisch. Allein das ist ja schon, wo ich sage, schwierig.
Das habe ich einmal, ne? Das habe ich tatsächlich einmal erlebt. Und ich hatte einen Assistenten, der mehr oder weniger aus dem gleichen Umfeld oder aus der gleichen Bubble kommt wie ich. Und wir haben da gestanden und wir haben uns angeguckt und dann war der Job zu Ende Und wir waren beide vollkommen fassungslos, weil wir sowas das allererste Mal mitgekriegt haben.
Wenn dir sowas nochmal passieren würde, wie würdest du mit umgehen wollen?
Wie ich damit umgehen wollen würde oder welchen Mut ich hätte?
Fangen wir damit an, was du wollen würdest und danach was?
Also grundsätzlich finde ich es erstmal wichtig, die Situation richtig einzuschätzen. Hm. Ich habe da ein großartiges Beispiel auf dem Höhepunkt der Gendersprache-Debatte. Und zwar war ich da im Großraum München und nicht im Großraum München, also bei München auf einem Industriejob. Und da waren also in der Produktion braucht man sich über die Sprache sowieso keine Gedanken zu machen und in Bayern auch nicht. Und da waren dann irgendwie drei, die haben so inkorrekt miteinander gesprochen politisch, dass ich einfach gedacht habe, scheiß die Wand an, das ist hart. Der Witz war aber, sie war um die 30, dann gab's einen Südländer um die 40 und jemand, der kurz vor der Rente war. Und die haben sich die ganze Zeit mit Blondie, Oldie und dem Ithaka angesprochen. Die sind aber in einem Maße liebevoll miteinander umgegangen. Ja, das heißt, die haben sich gemeinsam mehr oder weniger darauf geeinigt. Und ich fand es in dem Moment, das hat mich, habe ich lange drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, es ist egal, wie man, also es geht erstmal darum, dass man respektvoll miteinander umgeht. Ne, also wenn man jetzt eine andere Sprache wählt, ne, wir können uns auch gegenseitig Idiot und Arschloch nennen, aber wenn wir dabei nebeneinander sitzen und uns so ein bisschen anlehnen und uns nett zuprosten, das ist ein anderer Schnack. Ne? Das heißt, man darf nicht so dieses Grundding, oh Mensch, wie geht das? Also ich habe auf der anderen Seite bei großen Shootings in Berlin oder Hamburg das Problem gehabt, weißt du, dann hat irgendwer nicht gegendert und dann war dann irgendwie gleich die Genderpolizei da. Das heißt, es war politisch alles korrekt, aber eine unfassbar angespannte Situation. Hm. Und das sind so, es gibt Schwarz und Weiß, eine Menge dazwischen. Und ich muss sagen, ich habe mich da in der Produktion wohler gefühlt, ne? Als wenn ich das Gefühl habe, ich bin, weil ich glaube von mir, dass ich in ganz vielen Situationen einfach, mir ist es wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Und ich mag es nicht, wenn irgendwie eine Scheißsituation am Set ist oder wenn irgendjemand die ganze Zeit grumpy oder was weiß ich nicht was oder rumzickt. Damit meine ich übrigens nicht das Weibliche, ne, sondern generell. Das ist für mich vollkommen geschlechtsbefreit. Und ich arbeite halt gerne zusammen. Und in so einer Situation, also das ist erstmal die Grundlage, also ich gucke mir die Situation angucken und sagen, okay, was ist da jetzt gerade passiert? Und in der Situation war es so, dass da war eine Mitarbeiterin und eben ein männlicher Kollege und die sollten sich für das Foto gemeinsam miteinander unterhalten. Und was hat der gesagt? Wie war die Formulierung? Die Formulierung ging so ein bisschen in die Richtung, naja, wir unterhalten uns eigentlich über Zahlen, aber wir können es über Zahlen, davon verstehst du ja jetzt nicht sonderlich viel, aber für das Bild musst du ja einfach nur gut aussehen. So, ich muss zugeben, dass ich in dem Moment, das war so drüber und eben einfach auch das erste Mal, ne? Das war jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das ist jetzt irgendwie mal ein kleines Mal vorgekommen und jetzt hast du, oh Mensch, das ist so ein bisschen, sondern es war gleich eine 10 von 10. Mhm. Ne? Und ich glaube, oder ich wünsche mir, dass ich das nächste Mal einfach reflexartig da einschreite und im Zweifel, ich weiß nicht, ob ich verteidigen würde oder ob ich dem Kollegen einen Gegenspruch drücken würde. Also ich glaube, dass ich schlagfertig genug würde, um den Gegenspruch zu drücken. Mhm. Die große Angst, die man da natürlich hat, also in dem Moment kann ich nicht sagen, da war ich einfach schockiert. Das ist so, als wenn du erstmal einen Komet siehst, der fliegt auf dich zu und du wirst von ihm erschlagen. Du kannst auch nicht wegrennen, obwohl der nur 30 Zentimeter groß ist, weil du da überhaupt nicht mit gerechnet hast. Die Angst ist natürlich, du hast eben gesagt, wenn du Betroffener bist, ist es die Scham. Mhm. Wenn du am Set bist, hast du natürlich unter Umständen Angst, dass du den Kunden verlierst.
Ja.
Und da ist dann eben auch die Frage, ob man es sich, ja, genau wie du sagst, ne, es geht eben auch um Macht, ob man sich das in dem Moment leisten kann. Mhm. Ich glaube, man muss es sich leisten.
Ja.
Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Weil ich habe jetzt eben, ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, weil ich ja ursprünglich gedacht habe, ich würde deine Gegenposition einnehmen wollen und hätte dir jetzt die Frage gestellt, ja, also wenn das jetzt so ein paar Fotografen sind unter in der engen Mini-Bubble, meinst du nicht, dass der Markt das selber regelt, dass die einfach nicht mehr gebucht werden? Na, aber du hast dann im nächsten Satz einfach gesagt, das ist klar, wenn keiner drüber spricht, weil man sich dafür schämt, dann ist das...
Und selbst wenn man drüber spricht, also ne, es ist ja,
es muss ja erstmal geglaubt werden.
Natürlich muss erstmal geglaubt werden und dann kommt immer Unschuldsvermutung, wo ich sage, ja, macht ein Gericht. Also es ist, ich finde es gut, dass das vor Gericht genauso gilt, aber ich bin kein Gericht. Ich muss mich daran nicht halten. Ich kann nach meinen eigenen moralischen und ethischen Maßstäben glauben oder nicht glauben und ja, also wenn es nach Gerichten gehen würde, hätte es, ist Luke Mockridge unschuldig, ist Till Lindemann unschuldig, ich weiß bei Till Schweiger, ob es da auch irgendwas vor Gericht gab, der irgendwie am Set dann irgendwie auch irgendeinem Lichtmenschen, glaube ich, eine runtergezimmert hat und diese Geschichten, die stehen überall groß im Spiegel und trotzdem arbeiten diese Menschen ja weiter. Also halt auch diese Cancel Culture, vor der immer alle so Angst haben, die existiert ja de facto nicht. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo man wirklich sagt, wurde gecancelt aufgrund von Vorwürfen. Und wir sehen es ja im ganz, ganz Großen. Das muss ja nicht irgendwie jetzt, auch unter meinem Post wurde so viel gegen Hobbyfotografen gebasht, irgendwie so von wegen, ja, wenn die Leute halt kein Geld ausgeben wollen, dann hast du irgendwie den Hobbyfotografen, der sich nur eine Kamera gekauft hat, um Frauen nackt zu fotografieren. Das gibt's.
Gibt's auch, aber es ist ja vollkommen am Thema vorbei.
Genau, eben. Weil es darum ja gar nicht, also natürlich muss man darüber sprechen.
Obwohl ich da dazu sagen muss, das habe ich mich immer schon gefragt, woher diese Motivation kommt, weil im Hobbybereich ist die Aktfotografie ja unfassbar verbreitet. Ja. Warum? Ich habe das nie verstanden. Ich habe lange für einen Playboy fotografiert und regelmäßig gefragt habe, ey, kann ich mal mitkommen? Und ich habe immer versucht, ihn zu erklären, Leute, das Ding ist zweigeteilt. Es gibt den Reportageteil, für den ich arbeite, und es gibt den Teil ohne Klamotten. Und für mich gibt es drei Sachen, die ich nicht fotografiere. Das sind Krieg, Hochzeiten und nackte Haut. Ne? Ja. Weil Krieg, habe ich festgestellt, kann ich nicht. Da funktioniere ich einfach nicht. Hochzeiten finde ich schwierig, weil ich gerne auch so ein bisschen das fotografiere, was ich möchte und auch so ein bisschen Einfluss haben möchte. Und wenn dann Tante Erna hier und da und alle sind besoffen und ey, was für eine Kamera hast du denn? Da kriege ich irgendwann echt schlechte Laune. Und nackte Haut, das ist, ich finde das schwierig. Also ich kann es nicht. Ich habe für Always ein paar Produktionen gemacht, für Procter & Gamble. Und das war in Anführungsstrichen nur Unterwäsche. Und ich weiß gar nicht, was einem da so schwerfällt, dass du einfach sagst, ich respektiere den oder die gegenüber, dass ich alles tun würde. Also ich stehe dann davor und habe das Gefühl, ich gucke denen die ganze Zeit nur in die Augen. Ne? Weil ich einfach denke, alles andere, das schickt sich beim, ich fühle das nicht. Und das ist natürlich schwierig.
Du hast ja keinen natürlichen Umgang damit, ne?
Überhaupt nicht. Wenn du die ganze Zeit nur in die Augen guckst und sonst irgendwie, das ist auch schwierig, dann eben eine gute Produktion zu machen. Es hat geklappt und du kommst dann nach Hause und es war so anstrengend. Aber was ich mich gefragt habe, mit dem Phänomen, was du da beschrieben hast, ne? Weil ich möchte, ich sag Phänomen, weil ich möchte das gerne breiter fassen, weil es gibt in der Branche bei euch, vielleicht sind es zwei, vielleicht sind drei, wie hoch ist die Dunkelzimmer, however. Wenn wir jetzt diese Zeit nehmen, es gibt MeToo, Punkt. Ne? Also es ist ja angestoßen. Ne? Es gibt aktuell den Fall Ulm Fernandes. Das in der Zeit so zu handhaben, was ist das eigentlich? Also ist das, können die nicht anders? Sind das Choleriker? Sind die triebgesteuert? Ist das Machtmissbrauch? Ist das ein Machtwille? Oder ist das in dieser Zeit, ist es einfach Dummheit?
Es ist natürlich jetzt in meiner Branche, in der ich mich bewege, relativ leicht, würde ich auch fast sagen, sich das aufzubauen. Na, jetzt sind das Fotografen, die haben das Who is Who der deutschen Schauspiellandschaft fotografiert. Und da werden die sich zu übernehmen wissen. Da wissen die, ich arbeite jetzt mit der großen Agentur zusammen, ich arbeite mit den großen Namen zusammen. Und dann haben die erstmal ihr großes Portfolio. Und dann kommt irgendwie eine junge Schauspielstudentin, die gerade fertig ist mit ihrer Schauspielschule, wo man immer noch so hadert zwischen teilweise so ein bisschen Größenwahn und Selbstzweifel. Das ist ganz oft diese Wippe, auf der frisch ausgebildete Schauspielende sich bewegen.
Und das ist aber eine schöne Beschreibung dieses Gefühls.
Und noch gar nicht so richtig wissen, wohin mit sich, auch noch gar nicht so richtig wissen, was ist in Ordnung und was nicht. Und da muss man auch mit einfließen lassen, in dieser Branche spezifisch, dass die Grenzen immer sehr, sehr schwammig sind. Was darf ein Regisseur? Was darf ein Regisseur nicht? Auch im Theater, da wird oft über sehr intime Sachen auch gesprochen, um irgendwie Rollen, um Szenen greifen zu können, um daran arbeiten zu können. Denn spielt auch Nacktheit eine Rolle, die in vielen Punkten okay ist, aber wo man auch immer gucken muss, wo wird's übergriffig? Und es müssen auch alle fein damit sein und man muss Nein sagen dürfen. Und ganz viel wird aber beigebracht, dass Nein sagen nicht das ist, was sich als junger schauspielender Mensch schickt, dass du Ja sagen musst. Und dann kommen diese Fotografen, zu denen man aufschaut, weil man denkt, oh, der hat XY fotografiert und hier und den Star, bla bla bla. Und man weiß es ja vielleicht nicht besser. Und man lernt die Branche gerade erst kennen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, anders mit den Leuten zu arbeiten und ganz vertraut und ganz liebevoll und warm mit denen zu arbeiten. Erstens, weil es einfach die Art ist, wie ich gerne sein möchte mit Menschen. Und zum Zweiten aber auch, weil mir wichtig ist, dass die das anders kennenlernen. Und die müssen, auch wenn die beim nächsten Mal zu einem anderen Kollegen, zu einer anderen Kollegin gehen, die lassen ja alle 1, 2, 3 Jahre neue Fotos machen, fände ich schön, den Maßstab ein bisschen verrücken zu können dadurch, dass das nicht als Standard wahrgenommen wird und als gegeben wahrgenommen wird. Und das ist da einfach in dieser Branche, generell würde ich sagen, in der Kunst- und Kulturbranche sehr leicht, Macht zu missbrauchen, sich selbst eine Macht aufzubauen. Und ja, absurd, dass drüber gesprochen wird, aber immer nur hinter vorgehaltener Hand. Und irgendwie kann das alles so weitergehen.
Mir fällt ein Satz ein, den wir manchmal unter Kollegen so scherzeshalber gesagt haben, den ich irgendwo, ich sag mal, bis in die 90er verorten würde. Ich bin Fotograf, ich bring dich ganz groß raus. Ja, du lachst, aber eigentlich ist es ja genau das, ne?
Ja. Ja.
Weil das ist, ich bin immer der festen Überzeugung gewesen, dass das ausgestorben ist. Ja. Ich habe mich ein einziges Mal in über 30 Jahren habe ich mal jemanden kalt angesprochen, weil ich die Person so besonders fand, dass ich gesagt, ich möchte die unbedingt fotografieren. Das Problem ist, es war nicht nur eine Frau, sondern die war eben auch noch im gleichen Studiengang und ich fand das unfassbar schwierig. Ich habe mich wochenlang überlegt, was und wie man die anspricht. Ist dann tatsächlich eine sehr, sehr gute Freundin geworden. Aber am Ende des Tages geht es ja darum, was du jetzt gesagt hast, wie du arbeitest. Du hast das auf deiner Internetseite ein Safe Space genannt. Ich glaube, dass du den ja auch grob schon beschrieben hast, ne? Also ich, wenn ich mir deine Bilder angucke, die sind zum Teil sehr, was heißt zum Teil? Also ich habe das Gefühl, die sind sehr nah und ich bin mir relativ sicher, dass du mit denen alleine warst. Ne? Also es kann nicht mal ein Assistent dabei ist. Und ich habe hier, also es gibt ja, da ist ein David Striso dabei, ein Milan Peschel, eine Karin Hanschewski, genau, ich habe das hier, also das sind, oder wenn ich ganz toll finde, ist eine Stefanie Reinsberger oder auch eine Sarah Lesch, also da bin ich, also ich habe mich dadurch die Musik häufiger mal durchgehört und das sind Sachen, wo mich eben auch gerade bei der Karin, wo mich diese Personen interessieren, ne? Weil ich kenne die Personen ja nicht. Mhm. Ne? Man glaubt sie vielleicht zu kennen, weil man vielleicht einen Film gesehen hat, weil man mehrere Filme gesehen hat. Aber die Frage ist ja, was ist die Person, was ist der Schauspieler? Und ich habe mir die Bilder angeguckt und kenne von den Personen eben auch andere Bilder. Ne? Weil ich so noch ein bisschen geschaut habe, das Gefühl, dass das, was du da machst, so ein bisschen beyond ist. Mhm. Ne, also dass du, und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, fotografierst du den Schauspieler oder die Schauspielerin, weil die brauchen ihre Bilder ja auch, um als Schauspieler oder Schauspielerin dann zu funktionieren. Wie viel von dem Mensch steckt da drin?
Was du auf dem Foto siehst?
Ja.
Also nach meinem Anspruch immer das Allermeiste, was nicht immer klappt, aber in den meisten Fällen glaube ich schon. Genau, also für mich ist einfach der wichtigste Ansatz, glaube ich, die Menschen interessieren mich. Und es sind nicht nur die bekannten Gesichter. Genauso arbeite ich auch mit XY, frisch von der Schauspielschule kommt. Mich interessieren die Menschen, ich will mit den Menschen eine gute Zeit haben. Meistens fotografiere ich zwischen 1 und 2 Stunden, treffe mich mit den Leuten. Wir laufen 1 bis 2 Stunden durch die Gegend und mein Anspruch oder für mich das Schönste ist eigentlich, wenn die Leute danach sagen, ich habe irgendwie gar nichts gemacht. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass sie Fotos gemacht haben. Und dann kriegen sie ihre große Auswahl und dürfen sich die Fotos auswählen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich ohne Blitz arbeite, ohne Reflektor, keine Assistenz dabei habe, auch niemand für Haare und Make-up dabei habe. Weil ich möchte, dass sich das nicht nach Fotoshooting anfühlt. Und in dem Moment, in dem ich einen Blitz aufbaue, nehmen die Leute automatisch eine andere Haltung ein und sind ein bisschen steifer, ein bisschen aufrechter, achten ein bisschen mehr auf sich. Darf bei mir auch die ganze Zeit über niemand seine Fotos angucken. Ich lasse nie in die Kamera gucken, weil ich immer sage, überlass das mir. Ich bin dein Spiegel. Ich möchte nicht, dass ihr anfangt, euch die ganze Zeit zu reflektieren, sondern irgendwann vergesst, dass ihr fotografiert werdet. Ich bin mit den Leuten im Gespräch. Und natürlich lassen es nicht alle immer zu. Und da hast du natürlich auch bei den Bekannteren teilweise dann eher, möchte jetzt da nicht einzelne Namen nennen, aber auch einen Schauspieler, wo ich wusste, der weiß ganz genau, wie er wirkt vor der Kamera. Und trotzdem habe ich natürlich, wir haben sehr intime Gespräche geführt. Aber am Ende war das immer, stell ich mal dahin, hat er seine Haltung gehabt, wo er durch seine lange Berufserfahrung einfach weiß, so sehe ich gut aus.
Und so möchte ich aussehen für die nächsten Setkartenbilder.
Genau. Aber im allerbesten Fall wird genau diese Erwartungshaltung in den Hintergrund geschoben, mit der viele ankommen. Aber einfach zu sagen, ich möchte nicht, dass die Menschen, die denen vertraut sind, ich möchte nicht, dass die Fotos angucken und zu doll beeindruckt sind und sagen, oh, wow, wie toll du aussiehst. Ich möchte, dass die Menschen, die denen vertraut sind, die Fotos angucken und sagen, das bist genau du, genauso kenne ich dich. In verschiedenen Facetten. Ich fotografiere auch keine Rollen. Ich will auch nicht, dass die sich verkleiden. Ich arbeite nicht mit Gefühlen, mit Rollen, mit inneren Monologen. Ich will, dass die einfach nur so sind, wie sie sind. Und einfach sein können.
Ich habe das Gefühl, dass dir das bei einigen Bildern... ich möchte das gar nicht einschränken. Ich habe das Gefühl, dass dir das sehr gut gelingt. Ich finde das spannend, weil dem gegenüber steht ja, ich sag mal, der klassische PR-Termin. Ja, also das ist auch das, was ich sage, warum mir die Bilder eben auch nochmal anders aufgefallen ist, obwohl ich tatsächlich erst über den Post gestolpert bin und mich dann mit über den Bildern auseinandergesetzt habe. Weil es gibt ja den klassischen PR-Termin, dann hast du Oh, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast ich das gehört habe. Die Klassiker, was ich was, dann hat irgendjemand bei sich auf der Seite ein ganz tolles Bild von Robbie Williams oder was, auch wirklich gut, ne? Aber wo du dann im Endeffekt, da wird ein Film vorgestellt oder die sind Anfang der Tournee, dann haben die einen Pressetermin, haben die 10 Pressetermine pro Tag. Jeder Termin dauert irgendwie eine halbe Stunde und dann sind noch 3 Minuten Fotos, ne? Und dann musst du die zum Beispiel im Hotelzimmer machen oder was weiß ich nicht was. Das ist ja vom Grundprinzip das, wenn du jetzt, ich sag mal, Vorstandsfotografie hast und du machst die fürs Handelsblatt, fürs Manager-Magazin oder für von mir aus die Welt am Sonntag, dann bist du auch an ein Interview angedockt und dann hast du danach für, in meinem Fall, ich weiß, für einen Martin Winterkorn, hast du dann halt einfach 90 Sekunden. So, oder dann machst du 5 Auslösungen und dann sagt, hat irgendein Manager mal gesagt, ja, sind ja Profi, da wird ja einer dabei sein und geht. Ne? Ja, du lachst. Es ist genau so. Und es ist genau so passiert. Das Geile ist, ich wusste es vorher, weil das mit einem anderen, weil der Assistent, den ich hatte, hat mal einem anderen Fotografen assistiert. Der hat gesagt, ach ja, bei dem ist mir das so und so schon mal passiert. Das heißt, ich war vorbereitet. Aber das ist ja dieses Gegenstück, ne? Das heißt, dass der Schauspieler da genau so fotografiert wird, wie er eben für den Film am besten taugt und so weiter, dann eben kurze Pressetermin, dass jeder Journalist das Gefühl hat, ah, wir haben ein eigenes Bild und dass selbst Fotografen da mehr oder weniger drauf reinfallen und sagen, oh, jetzt habe ich jetzt irgendwie, was ich weiß, Robbie Williams oder Schauspieler XY, der muss jetzt auf die Seite, weil ich den so cool finde. Deine Sache funktioniert ja genau andersrum. Was ich spannend finde, diese coolen PR-Bilder könnte man ja theoretisch, oh, jetzt gibt's Haue, Achtung, oder später, könntest du aus unterschiedlichen Bildern und Filmplakaten gegebenenfalls mit KI-Unterstützung einfach erzeugen, weil der Schauspieler so aussieht, wie er immer aussieht und immer aussehen will. Das, was du machst, ist ja beyond. Das könnte ja niemand erzeugen, weil es dir tatsächlich um die Persönlichkeit geht.
Genau. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen die Basis dann auch ist, dass ich mit meinem eigenen Schauspielhintergrund auch einfach eine gewisse Sichtweise auf Schauspiel habe und gar nicht immer so sehr dieses Spielen und ich tue so als ob, sondern immer meine Herangehensweise immer war, das ist alles etwas, was aus mir herauskommt, was ich mitbringe. Das sind verschiedene Facetten von mir, irgendwie verstärkter, irgendwie jähzorniger oder romantischer oder was auch immer. Aber alles, was in mir da ist, und genauso versuche ich auch mit denen zu arbeiten, zu sagen, wir stellen hier nichts dar. Wir versuchen in verschiedenen Stimmungen, die sich aus den Gesprächen ergeben, die wir führen, in verschiedenen Stimmungen, in verschiedenen Situationen, dich zu fotografieren. Ich sehe es manchmal ein bisschen eher eigentlich wie Reportagefotografie als Porträtfotografie, dass ich immer das Gefühl habe, ich verbringe mit den Leuten Zeit. Meine Aufgabe ist, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, den Leuten zu zeigen, du bist in Ordnung, du bist toll, genauso wie du bist. Und ich fotografiere die, wie die mit mir Zeit verbringen. Also ich sehe auch immer in den Fotos, wenn ich die bearbeite, ganz viel, in dem Moment haben wir darüber gesprochen, da haben wir uns darüber unterhalten. Und da bin ich auch sehr froh darum, dass das genau auch diese Sparte natürlich ist, wo ich einfach mich gar nicht von KI doll bedroht sehe. Weil natürlich für irgendwie Autogrammkarten kannst du machen, für Pressefotos, fragwürdig, aber wird kommen wahrscheinlich. Aber für genau dieses, für die eigene Setcard, für Bewerbungen, ich glaube nicht, dass die besetzen, die in dieser Besetzungsverantwortung sind, das mitmachen würden, wenn die irgendwie.
Das glaube ich allerdings auch.
Ich kriege hier so eine kalte, perfektionierte KI-Version von dir. Nee, ich möchte dich sehen mit Ecken und Kanten, wo mal die Haarsträhne irgendwie nicht ganz super liegt, wo man vielleicht die Narbe überhalb der Augenbraue auch sieht, weil vielleicht ist die genau auch toll für die Rolle, ne? Und all diese, ich möchte, dass es authentisch ist und nicht, dass es perfekt ist.
Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass das da nicht mitgespielt wird. Ich glaube auch, dass die sich keinen Gefallen tun für Autogrammkarten oder wie auch immer, dass das mittelfristig schwierig wird. Ich glaube sowieso, dass sich da gerade einiges verändert und dass der inflationäre Gebrauch von KI in manchen speziellen Bereichen die Fotografie in anderen Bereichen tatsächlich stärker macht. So, das ist so ein Gedanke, der mir irgendwie vor den letzten Monaten gekommen ist und der, wo ich mit unterschiedlichen Fotografen darüber diskutiert habe, das Gefühl habe, ja, das könnte auch ein mögliches Szenario sein. Bei deinen Bildern habe ich das Gefühl, die strahlen eine wahnsinnige Ruhe aus. Ja, das heißt, es geht, also es stellt wirklich nichts dar. Ja, es ist ruhig, entspannt, ohne dabei neutral und nichtssagend zu sein. Ne? Das heißt, es geht jetzt nicht so in Richtung, wir stellen das vor, eine weiße Wand und bilden wie beim, wie heißen die Bilder, die gemacht werden, wenn man verhaftet wird? Mist.
Ach so, ach. Weiß ich, keine Ahnung, wie das ist. Ich habe nur Donald Trump gerade gleich im Kopf.
Da geht's ja um eine direkte Beschreibung von einem Gesicht, ne, von vorne, von hinten, von der Seite. Wenn du diese, also das, was du da ja schaffst, ist ja tatsächlich ein, ja, muss man, kann man nicht anders sagen, ist ein Safe Space. Ne? Das heißt, es ist ein Ruheding. Es hat natürlich auch zu tun mit hundertprozentiger Loyalität. Ja. Das heißt, das funktioniert nur, wenn sich bei dir, mit dir jeder sicher fühlt. Ne? Ja. Also auch mit, dass man Unsicherheiten zulässt und sich eben mit dir genau auf dieses Terrain bringt, um eben diese anderen Bilder zu kriegen. Ja. Was ich mich gerade gefragt habe, in wie viel Fotografiebereichen, das genau so ist, dass das die Grundlage dafür ist, dass es funktioniert. Weil ich, was mir gerade, also wenn ich meinen eigenen Bereich angucke, ich glaube im Corporate, in diesem, ja selbst in diesem Vorstandsbereich, ist das eigentlich, also klar, es gibt viele, die auch ein Medientraining haben, die dann auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben auch stehen oder wo es dann eben auch schnell geht. Ich kann das auch verstehen, weil ich weiß auch, dass wenn, ich habe selber lange genug in dem Bereich gearbeitet, wenn journalistisch gearbeitet wird, dass dann Unternehmen manchmal auch vorsichtig sind, weil sie sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, dass das vielleicht ja, dass das Bild nicht zu viel aussagt, weil man es dann eben auch einfach in einem Kontext verwenden kann, der wirklich nicht nett ist. Ne? Ja, weil du hast vorhin gesagt, die Schauspielbranche ist gemein und ich weiß, dass es sehr, sehr viele sehr gute Journalisten gibt, aber dass auch Journalismus sehr gemein sein kann. Und wenn man jetzt aber fürs Unternehmen arbeitet, ne, das heißt, dass man dann mit, die Bilder kommen ja erstmal gar nicht an die Öffentlichkeit. Ich glaube, dass man da auch an die schönsten Porträts kommt, wenn man so ein Safe Space etabliert und in diesem kurzen Zeitraum und im Zeitraum, den man hat, im besten Fall ja auch eine Stunde mit einer Person, genau so einen Schritt weitergehen kann, was eben KI nicht kann.
Ja.
Aber in welchen Bereichen ist das noch so? Also in deinem Bereich ist es ganz offensichtlich. Muss ich, also.
Ja, also ich finde es in dem Bereich auch notwendig. Ja, ich überlege gerade, folge einer Zeit irgendwie einer ganz tollen Geburtsfotografin und klar, da ist das super authentisch, aber ich glaube auch einfach ein bisschen gegeben durch die Situation, wirklich bei der Geburt dabei zu sein. Aber sonst jetzt so auch gerade die Bereiche, die ich irgendwie schneide, also anschneide. Ich habe auch vor 2 Jahren oder so ein Cover für eine Platte von einer Punkband fotografiert und da geht's natürlich, oder ging es mir jetzt nicht um Authentizität. Da ging es einfach darum, die darzustellen, die ihrem Image gerecht darzustellen. Und das war maximal cool und nicht jetzt irgendwie der Anspruch, ich möchte denen in die Seele gucken. Das würde vielleicht jetzt wieder mit einem Singer-Songwriter, einer Singer-Songwriterin funktionieren, dass du da sagst, da willst du dich auch auf dieses Image raufsetzen und sagen, hey, ich möchte, dass du ganz nahbar, ich möchte ganz nahbare Fotos machen. Aber ich glaube halt auch ausschließlich oder hauptsächlich, wenn überhaupt in diesem Genre. Ich glaube, in anderen Genres bist du es auch einfach gar nicht gefragt unbedingt und deswegen bin ich sehr froh, in meinem Genre, also mit in der Schauspielporträtfotografie zu arbeiten. Ich habe ja auch eine gute Zeit mit den Leuten. Sie verbringen 2 Stunden mit denen, die erzählen mir Geschichten, die erzählen mir von ihrem Leben und ich finde das fabelhaft. So.
Klaus Mellentin hat was ganz Spannendes gesagt in einer Ausgabe, die jetzt, glaube ich, 1, 2 dann zurückliegt, wenn die hier veröffentlicht wird. Der ist aus der Modefotografie ausgestiegen.
Habe ich gehört.
Und Und die Artdirektorin, die ihm dann, also die ihn dann praktisch zu Miserior geholt hat, da hat er dann gesagt, die hat ihm irgendwie sowas gesagt, ja, in der Mode warst du sowieso eigentlich nicht richtig aufgehoben, weil du immer versucht hast, die Persönlichkeit der Models zu suchen. Und Pavel Klaus, ja, nee, natürlich habe ich die gesucht. Sagt, ja, aber darum geht's in diesem Zusammenhang halt überhaupt nicht. Ja. Wenn du all deine Projekte anguckst, jetzt der letzten Jahre, was war dein Lieblingsprojekt?
Also wo ich am meisten stolz drauf bin, ist, ich habe vor, weiß gar nicht wann das war, 22, glaube ich, war ich ehrenamtlich bei einer Seenotrettungsorganisation und die waren noch relativ unbekannt, die Sea Punks. Die waren noch relativ unbekannt, haben schon ein Boot mit aufgebaut, was dann mit einer anderen Organisation schon im Einsatz war und haben gesagt, wir wollen noch ein Schiff in dieser Flotte haben auf dem Mittelmeer, weil die Menschen müssen gerettet werden. Und dann bin ich dazu gestoßen, hatte ich die Idee, eine Fotokampagne zu machen. Mit Sarah Lesch, mit Bela B.
Ich hatte ja gehofft, Neumeier, dass du genau das Projekt ansprichst. Ich finde, das sieht man diesen Bildern halt auch so ein bisschen an. Und
ja, und da bin ich einfach wahnsinnig stolz darauf, dass mit diesem Verein, die ja diese ganze Arbeit, die so undankbar war für die anderen. Ich habe einfach eine sehr dankbare Position in diesem Verein, glaube ich, gehabt durch mein Ehrenamt, weil ich was gemacht habe, was mir Spaß macht. Ich auch was gemacht habe, was man auch sehen kann. Und die ganzen anderen, die sich da den Arsch aufgerissen haben und psychisch gelitten haben unter dieser Vereinsarbeit, weil das einfach so hart ist, auch mit diesem Thema zu arbeiten. Da habe ich wahnsinniges Glück gehabt. Dann habe ich die KünstlerInnen akquiriert mit den Managements oder direkt über Social Media irgendwie Kontakt aufgenommen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also die waren noch gar nicht Mitglied irgendwie in dem Verein, sondern ihr habt dann als Verein gesagt, okay, könnt ihr euch das vorstellen?
Die Promis meinst du?
Ja.
Ja, die sind, soweit ich weiß, alle keine Mitglieder des Vereins. Wir haben halt erstmal angefangen, so ein bisschen in der Punk-Szene irgendwie bekanntere Leute da irgendwie oder ein bisschen etabliertere Leute uns da zu holen und haben die einfach angeschrieben, haben gesagt, hey, wir sind eine Seenotrettungsorganisation. Ich hatte natürlich so ein bisschen als Vorbild auch Viva Con Agua, die das ja mit diesem Water is a Human Rights Schild schon seit langer, langer Zeit auch machen. Und habe die einfach angeschrieben und gesagt, guck mal, habe ein Testshooting gemacht, habe mir eine Person ins Studio geholt, habe gesagt, kannst du bitte das Schild in die Hand nehmen und ich muss Licht gucken und so, weil ich brauche ein Beispielfoto, was ich denen dann schicken kann. Und dann fiel es auch immer leichter, weil so natürlich die Beispielfotos haben sich verändert. Ich glaube, der Erste, der dann wirklich irgendwie eine große Reichweite hat und zugesagt hatte, war Dr. Marc Benecke. Und danach war es dann immer noch schwer, aber leichter, da Menschen für zu gewinnen.
Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, damit sie richtig ankommt. Wie fühlst du dich oder was passiert, wenn dann jemand reinkommt, den du quasi aus seinem öffentlichen Auftritt kennst und der ist dann oder die ist dann bei dir im Studio? Weil ich erinnere mich an Shootings, die ich gehabt habe, wo ich die Zeit sehr genossen habe, das aber eine sehr, ich sag mal, vollkommen normale Atmosphäre war, weil ich glaube, ich habe mir die linke Hand abgehackt, irgendwie eine Frage zu stellen, die mir vielleicht gekommen ist, die jeder Journalist stellt und überhaupt und habe dann am Anfang aus der Not heraus eine vollkommen normale Konversation gehabt, als wenn jetzt irgendjemand zu Besuch kommt auf einer Party oder wie auch immer. Das ist dann mittel- und langfristig einfach zu meiner Lösung geworden. Und das ist einfach für mich auch das Spannendste. Wie geht's dir da, wenn da jemand durch die Tür kommt? Weil du hast ja ein Bild, ne? Also wir sind ja evolutiv so angelegt, dass wir so tolerant und vorurteilsfrei wie in Situationen gehen wollen. Das Vorurteil ist ja evolutiv entstanden.
Ja.
Weil wir ja eigentlich nur also in der Lage.
Ich bin davor irgendwie, glaube ich, schon in den meisten Fällen angespannt neugierig. Und ich glaube, in der Situation selbst, wenn die da sind, geht es mir, glaube ich, genauso wie hoffentlich denen auch, genauso wie hoffentlich den SchauspielerInnen, die sich von mir fotografieren lassen, dass man sehr schnell merkt, Das ist eine ganz normale Situation, alles gut. Man hat vielleicht eine Angespanntheit und 2 Minuten und dann sagt man, okay, alles klar, willst du was trinken, setz dich, so.
Das glaube ich bei dir übrigens ungesehen.
Ja.
Dass das genau so funktioniert.
Ja, ich glaube, ich bin ja auch irgendwie relativ lange schon so ein bisschen in dieser, ich habe auch gedreht und dann habe ich auch mal irgendwie gedreht mit Leuten, die ein bisschen bekannter irgendwie sind und dann merkst du halt auch so, die, da gibt's halt Arschlöcher, da gibt's fabelhafte Menschen und am Ende gibt's ganz normale Menschen, natürlich, so, und die wollen ja auch so behandelt werden, ganz viel, also die, ich finde die eh schwierig, die nicht so behandelt werden wollen, die behandelt werden wollen wie die großen Stars, damit kann ich eh nichts anfangen, dann wäre es halt ein Job oder halt in dem Fall eine freie Arbeit und dann bin ich auch froh, wenn ich dann wieder für mich alleine bin, aber ich glaube, die allermeisten sind dankbar darum, einfach ganz normal behandelt zu werden, so, und das versuche ich mir, glaube ich, oder habe ich versucht, mir immer wieder ins Gedächtnis zu rufen oder mache ich auch jetzt noch. Warum soll ich ein anderes Gefühl denen gegenüber haben, wenn die ja genauso auch gesehen und behandelt werden möchten wie alle anderen auch?
Also kurz zusammengefasst, einfach kein großes Tamtam, wir trinken Kaffee zusammen.
Genau.
Na, und genau. Es muss dann auch nicht irgendein ganz besonderer Kaffee aus irgendeiner Schleichkatzenscheiße sein, der irgendwo, sondern es geht, der Kaffee steht da.
Im Studio hatte ich immer nur löslichen Kaffee.
Ganz genau, ne? Also ja. Es geht im Endeffekt nicht darum, was drin ist oder wie er schmeckt, sondern dass man mal Bock hat, sich zusammen einzusetzen.
Ja, ich meine, klar, irgendwie ein bisschen befremdlicher fand ich es dann, wenn mein Management irgendwie dabei war, weil dann hast du automatisch nur eine viel künstlichere Situation, finde ich.
Ja, die wuseln dann da so rum und ja, und gucken dann, ist das Catering auch richtig, das ne. Und was ich spannend finde, ist, wenn du dann mit Prominenten zu tun hast, wo du das Gefühl hast, denen geht das mit dem Management auch so ein bisschen auf den Sack. Weil die merken, okay, hier ist eine entspannte Situation, die kommen jetzt hier rein und sie hätten jetzt auch gerne die entspannte Situation. Mhm. Und wegen hier, mach mal nicht so eine Welle, geh mal raus. Ja. Schön, dass du mich sonst abschirmst, ne? Aber hier bitte nicht.
Ja, ich glaube, die fanden es schon auch, also sie kommen irgendwie rein in die 200 Quadratmeter oder so hatte das Studio, was ich, in dem ich damals mit eingemietet war. Und mitten im Raum steht einfach ein Holzhocker, standen 2 Lampen davor, dahinter irgendwie ein kleiner Hintergrund. Und das war's, auch so komplett unglamourös. Und ich glaube, das hat es aber auch schon ein bisschen leichter vielleicht sogar auch gemacht und gar nicht erst so eine, es war kein Hochglanzstudio. Ne? Und dadurch hatte ich auch mit denen, auch wenn ich mit denen eigentlich immer nur so 5 bis 15 Minuten irgendwie gearbeitet habe für die Kampagne, aber eigentlich auch immer eine gute Zeit und war auch öfter irgendwie, dass ich mit denen danach mich dann noch irgendwie hingesetzt habe und dann einfach noch gequatscht habe oder man draußen vor der Tür stand, noch eine geraucht hat. Ich fand das so schön, als ich Bodo Wartke im Studio hatte bei mir für genau die Kampagne. Habe ich mich mit ihm ganz lang unterhalten, weil ich damals zum Vorsprechen auf der Schauspielschule ein Lied von ihm gesungen habe. Und das habe ich ihm dann erzählt und das fand er ganz toll. Und dann hat mich Moritz Neumeier angerufen, der als nächstes dann kam. Das war einer der wenigen Tage, wo ich wirklich 2 Folgetermine auch dann für die Kampagne hatte. Und da meinte ich, du Bodo, wir müssen jetzt raus, Moritz Neumeier kommt jetzt. Und dann hat sich Bodo Wartke so gefreut, dass Moritz Neumeier kommt, weil er den so toll findet. Und dann haben die sich getroffen und Moritz Neumeier hat auch gesagt, ich bin totaler Fan von dir, Bodo Wartke. Und auf einmal haben die sich 10 Minuten unterhalten und haben sich so gefreut, sich kennenzulernen, haben sich gegenseitig zu ihren Shows eingeladen. Und ich stand da und habe gedacht, ach, wunderbarer Moment. Wie schön, so. Und genau diese Momente irgendwie zu haben. Und mit einigen habe ich auch nach wie vor Kontakt und stehe mit dem irgendwie, man schreibt sich ab und zu, wenn irgendjemand mal in Berlin ist. Vielleicht sieht man sich dann, vielleicht ergibt sich das oder ich werde zu irgendeiner Show eingeladen. Und ich habe das große Glück, dass ich da auch keine Situation hatte, wo ich dachte, oh, war ganz schwierig, so. Nervös war ich noch mit Bela B. Aber da eigentlich mehr, weil wir uns schon ein paar Jahre zuvor mal kennengelernt haben. Und ich dann unsicher war, erkennt er mich, erinnert er sich an die Situation damals und so. Und er wusste auch nicht, mit wem er geschrieben hat. Und dann stieg er aus dem Auto aus und wollte mir die Hand geben, meinte, hallo, ich bin Bela. Ach, warte mal, wir kennen uns doch, wir haben doch vor 8 Jahren und so, ne?
Das ist
cool. Ja. Und dann war das auch, und dann hat man natürlich, das war so dankbar, weil wir einfach gleich eine Basis irgendwie hatten. Und dann hat er irgendwie auch erzählt, ja, ich war gerade mit Fabian und mit Rod im Studio und das war die Corona-Zeit und da musste irgendwie einen Auftritt absagen und so und oder im Proberaum waren sie. Und hat er auch gar keinen Hehl draus gemacht, da irgendwie Einblicke zu geben und war halt auch gesagt, du, sorry, ich brauche ganz kurz irgendwie, bin gerade total fertig. Und das finde ich dann auch wieder so dankbar. Und ich glaube, da muss man auch, also natürlich bin ich stark darauf angewiesen, dass die Leute das auch möchten, dass die auch sie selbst sein möchten. Aber natürlich hat es auch ganz viel mit uns irgendwie hinter der Kamera zu tun. Was strahlen wir aus? Wie gehen wir mit den Leuten um? Alleine, wie begrüßt du die Leute? Glaube ich, ganz, ganz viel Macht, um den Leuten überhaupt die Chance zu geben, einfach sie selbst zu sein, mit allem, was der Tag mit sich bringt auch. Die dürfen auch alle aufgeregt sein bei mir, die dürfen auch alle angespannt sein. Alles darf sein.
Ich glaube schon, dass die Dinge, die dir da passieren, die dir auch mit den, ich sag einfach mal mit den Menschen passieren, ne? Was soll ich sagen, mit den großen Schauspielern, mit den Berühmten. Also ich finde das auch immer schwierig, wenn da jemand drauf besteht. Und ich glaube aber, dass das wahrscheinlich in deinem Zusammenhang nicht der Fall ist, weil du einfach eine Rahmenbedingung schaffst oder eben diesen Safe Space, wo man durch die Tür kommt, dir begegnet, so wie wir uns eben gerade begegnet sind und man einfach das Gefühl hat, okay, das wird entspannt. Ich brauche mir keine Gedanken, um nichts zu machen. Also das ist, ich glaube schon, dass alles, was da passiert, auch was du mit dem Moritz gerade, dem Neumeier, ich oute mich an dieser Stelle als Fanboy, was da passiert ist, das ist die Grundlage dafür, ist das, was du da geschaffen hast.
Ja.
Zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist, du bist in Berlin. Ich habe den jungen Kollegen immer gerne gesagt, ja klar, also wenn du wirklich mit Ansage scheitern willst, dann geh da gerne hin. Weil ich weiß gar nicht, wie viel tausend Menschen sich da Fotograf nennen oder im fotografischen Bereich arbeiten. Schauspielerporträts natürlich, ich sag mal, ist immer noch deutlich glamouröser als Corporate. Ich denke, dass sich da gerade um die Namen sehr geprügelt wird. Ich weiß wieder nicht genau, wie ich es formulieren soll. Wie geht's dir da in diesem Haifischbecken in einem Bereich, wo man sagt, ja, könnte auch einfacher sein?
Also mir geht's hier eigentlich relativ gut. Also natürlich ist es, man darf sich's halt nicht gemütlich machen. Ich finde schon, du musst halt einfach immer wieder irgendwie checken, mache ich genug, akquiriere ich genug. Natürlich, ne, das gehört natürlich auch dazu, das reicht nicht, dass ich jetzt irgendwie einen David Striso fotografiere, Karin Hanczewski und die Fotos sprechen für sich und die Leute rennen mir die Bude ein.
Natürlich, die sprechen schon für sich, die Bilder, aber deshalb geht das Rennen noch nicht los.
Genau. Und natürlich muss ich auch mit Agenturen irgendwie in Kontakt sein und muss irgendwie mehr Sachen einfallen lassen, auf mich aufmerksam zu machen. Das ist natürlich, das merkst du schon, einfach durch die Konkurrenz. Ich habe letztes Jahr irgendwie ein Gewinnspiel gemacht, habe gesagt so, ey, 3 Fotoshootings verlose ich. So, ich habe nicht damit gerechnet, was für ein Run auf mich zukam. So, wie viele Leute daran teilgenommen haben, es war der Wahnsinn. Und
das ist ja eine geile Idee.
Das sind natürlich halt einfach Sachen, wo ich sage, du musst kreativ bleiben. Du musst halt in einer Großstadt, würde ich jetzt auch einfach mal allgemein sagen, in Berlin vielleicht nochmal expliziter, musst du irgendwie kreativ bleiben und musst die ganze Zeit ein Stück weit am Machen bleiben. Weil ich habe Zeiten gehabt, wo ich dachte, das läuft von alleine gerade. Da bin ich aber auch noch auf mehreren Hochzeiten unterwegs gewesen und habe parallel auch assistiert und habe dann auch dies gemacht und habe jenes gemacht. Und habe dann irgendwann gemerkt, dann gab es ein Jahr, auf einmal lief gar nichts. Dann habe ich gedacht, ja krass, weil es ist ja ganz oft so, ich muss jetzt die Vorarbeit machen für nächstes, übernächstes Jahr.
Welches Jahr war denn das?
Das war vor 2 Jahren.
24.
24, ja.
Ja, das ist...
Bei dir auch? Kommt dir bekannt vor?
Also es gibt einen deutlichen Unterschied von 23 zu 24. Ich habe, seit ich angefangen habe, Ende des letzten Jahrhunderts, es ist jedes Jahr mehr geworden. Jedes Jahr. Also selbst über Corona, 23 gab es dann einen Peak. Und ich habe jedes Jahr der Steuerberater immer gesagt, naja, also das Jahr lässt sich nicht wiederholen. Und das habe ich 23 natürlich auch gesagt. Da war ich mir aber das erste Mal so wirklich sicher. Und Anfang 24, also keine, ich bin, war ich gefallen, ne? Das ist nicht das Problem. Und ich bin auch nicht ganz einmal durchgeschlagen bis auf null, aber es war ruhiger, es war merklich ruhiger. Hat mir sehr gut in die Zeit gepasst. Was ich aber als großen Unterschied empfunden habe zu anderen ruhigen Zeiten, ist, dass die Kommunikation mit anderen Fotografen genau das widergespiegelt hat. Ja. Das heißt, es war wirklich branchenübergreifend in allen Bereichen Ruhe.
Ja.
Es war einfach, also jetzt nicht komplett Ruhe, ich hatte mein Grundrauschen, bei anderen war komplett Ruhe. Und das war spannend, weil jeder versucht hat, dann eine Antwort drauf zu finden. Mhm. Was ist das? Ist das Verunsicherung wegen der Veränderung der US-amerikanischen Administration? Ist das Weltwirtschaft? Ist das Nachwirkung von Ukraine? Ist das Inflation? Ist das der Anfang von KI und damit der Anfang vom Ende? Und unfassbar komplexe Gemengelage, die sich dann so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei vielen im Mai, Juni wieder aufgelöst hat. Das heißt, das Jahr ging dann halt irgendwie noch, aber also das 24, Anfang 24, das Gefühl, dass das für ganz, ganz, ganz viele Kollegen so ein, ja, so ein Halbjahr der Verunsicherung war.
Ja. Ja, also ich bin nur von Job zu Job irgendwie mich da irgendwie gehangelt. Also irgendwie, also von Job zu Job gehangelt klingt so, als wenn es viele gewesen wären, aber eher so, na, du hast, ich konnte nicht in den Arbeitsflow reinkommen. Das war so, ich habe halt vereinzelte Jobs gehabt, dann hast du noch ein bisschen Geld auf der Seite und hat man ja im besten Fall als Selbstständiger so irgendwie da einfach ein paar Monatsmieten auf der hohen Kante liegen mindestens. Und dann kommt man halt irgendwie hin, aber natürlich, es war schon ein Jahr, wo ich dann auch irgendwie existenziell so ein bisschen Sorgen hatte und irgendwie dachte, oh, ob das da irgendwie wieder, ne, weil klar, irgendwie, ich glaube, die Leute, die sind einfach aufgrund der Weltlage jetzt mal ganz allgemein ausgesprochen weniger bereit dazu, Geld auszugeben. Na, da reichen auch mal die Fotos von vor 3 Jahren vielleicht auch noch irgendwie ein Jahr länger, jetzt mal irgendwie abwarten. Und wenn man dann irgendwie mal, also jetzt auch in meinem Bereich irgendwie die Kreativen, wenn die halt mal irgendwie Geld verdient haben, will man es vielleicht nicht gleich ausgeben. Mit Musikvideos mache ich eh nicht wirklich relevant Umsatz. Das ist einfach, ich liebe es, das zu machen.
Ich wollte gerade sagen, das macht aber vor allen Dingen Spaß, ne?
Total, genau. Es macht mir total Spaß, aber die Zeiten sind einfach vorbei, wo du da wirklich irgendwie anständig mit Geld verdienen kannst. Außer wenn du jetzt vielleicht mit, ich glaube, im Schlagerbereich würde es noch ganz gut gehen. Da machen die Label bestimmt noch ganz gut Geld locker auch dafür. Aber halt einfach die Artists, mit denen ich arbeite, da ist, ja.
Ich wollte gerade sagen, Schlager und Punk liegt an der Stelle, glaube ich, relativ weit auseinander. Ich weiß auch gar nicht, ob mit denen, das wäre mal eine spannende Frage, weil wenn du jetzt jemanden aus dem Bereich hast, ne, und rein hypothetisch angenommen, jetzt nehmen wir der erstbeste Name, der mir einfällt, eine Helene Fischer sagt, das klingt spannend. Ne? Ich kenne die Fotoshootings, sind dann groß, hast du 3 Assistenten und dies und das und jenes und so weiter. Und am Ende hast du dann so ein, ein Foto, wo du dann vielleicht den Kopf austauschen könntest, aber es ist halt einfach, ja. Es
so wie diese ganzen TV-Zeitschriften-Cover.
Genau, ja, alles genau, so. genau. Und rein hypothetisch angenommen, eine Helene Fischer geht bei und sagt, das ist geil, oder irgendjemand aus ihrem Umfeld sagt, ich habe mir das angehört, ich habe gehört hier von Alex Schrank, wie der arbeitet, wie die Leute sich fühlen und was dieser Safe Space auch bedeuten kann. Ich probiere das mal aus.
Ja.
Weil das ist zum Beispiel was, da habe ich die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich, das ist ja wie so ein das soll jetzt nicht negativ klingen, das ist ja wie so ein Psycho-Experiment, sich da einfach mal volles Brett drauf einzulassen und einfach zu sagen, ja, ich mach das, ich probiere das jetzt aus. Ne? Ich habe genauso wie du dann irgendwelche weißen Cis-Männer hast, die normalerweise irgendwie im Fußballstadion grölen und dann sagen, ich probiere das mal aus mit Yoga. Ne? Und dann feststellen, ja, das ist cool, das ist genau meins. Ja. Und
Helene Fischer ist herzlich eingeladen.
Und der Rest der Branche auch.
Ja, total.
Ja, also ich muss an der Stelle, jetzt haben wir die Einladung ja ausgesprochen an Helene Fischer und ihr Team. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest und sagen würdest, ja, die haben sich tatsächlich gemeldet oder hat sich jemand komplett angemeldet und gesagt, ich will das unbedingt ausprobieren.
Ja, ja.
Und würde mich sehr freuen, weil ich habe mich mit dir, bei dir in diesem Gespräch auch sehr wohl gefühlt.
Sehr schön, das freut mich sehr.
Und es würde mich wirklich freuen, wenn ich mal in Berlin bin, dann uns da auch live sehen würden. Jetzt haben wir das letzte.
Bitte
drum. Mit live habe ich das letzte Stichwort mit der letzten Frage.
Ja.
Und zwar glaube ich, wenn du ein Foto auf deiner Internetseite, nämlich ein Live-Foto von Wieso, wenn es davon einen mini kleinen Abzug geben würde, dann würde mein 12-jähriger Sohn, glaube ich, ausrasten.
Schicke ich dir.
Das wäre großartig.
Klar. Das, wo er in die Kamera guckt.
Das ist großartig. Mhm. Das ist genau das. Weil ich habe, er hat sein erstes Konzert gehabt, auf dem er mit durfte. Mhm. Wir haben vorher, hat seine Mutter beim Veranstalter noch angerufen und gefragt, wie die das einschätzen und überhaupt und so weiter. Und er hat nicht nur dann von den Jungs von der Bühne noch persönlichen Plektrum überreicht gekriegt, sondern er war halt einfach mit allem da und läuft seitdem in dem Pullover rum und ich glaube, das wäre eine ganz große Sache.
Großartige Erziehung.
man muss nicht viel Geld ausgeben, man muss einfach Erinnerungen schaffen.
Ja, ja.
Vielen, vielen Dank. Ich werde mich lange an diesen Tag erinnern und ich hoffe, dass wir uns bald mal persönlich treffen.
Ich würde gerne noch eine Sache loswerden.
Sehr gerne.
Ich wollte noch mal kurz auf das eingehen, auf dieses, dass wir vorhin irgendwie kurz darüber gesprochen haben, ne, wir zwei irgendwie weiße Cis-Männer und unterhalten uns jetzt darüber. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir das machen. Und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar für diese Einladung, weil wir in der Verantwortung einfach stehen, hinzugucken, miteinander sich auszutauschen, genau auch das zu machen, was wir jetzt machen, auch gerne im privaten Kontext. Und einfach sich als Verbündete zu sehen und Betroffenen Glauben schenken, Betroffene ernst nehmen, nicht gleich in Frage stellen, dass das nicht der erste Impuls ist, die eigene Verletzbarkeit, die eigene Verletzung oder die Angegriffenheit, die man in dem Moment vielleicht empfindet, vielleicht auch mal kurz nach hinten schieben und merken, die wollen mir alle nichts Böses, vielleicht höre ich einfach mal zu und versuche zu verstehen. Das würde ich mir sehr wünschen und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du diesem Thema eine Plattform bietest. Hatte noch einen Gedanken, wo ich gedacht habe, gerade weil wir vorhin so Aktfotografie angeschnitten haben, vielleicht wäre es ja auch mal schön, im Podcast eine Aktfotografin einzuladen und mit ihr genau auch darüber zu sprechen, wie fragil auch diese Branche, dieser Bereich ist.
Oh, das ist gut, das ist gut.
Da einer Frau vielleicht auch diese Plattform zu bieten. Und die wird wahrscheinlich auch gut genug kritisch und ehrlich die Branche auch betrachten.
Das finde ich einen spannenden Ansatz. Ich hatte tatsächlich die Steffi Braun hier schon zu Gast, weil ich in einer Doku gesehen habe, wie sie mit einer Schwangeren in einem großen Team umgeht und ab einem bestimmten Punkt einfach alle rausgeschmissen habe und ich mich gefragt habe, ja, könnte man das so fotografieren? Ja, nein. Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Was du vorher gesagt hast, fand ich spannend, weil wir einmal bei einem Podcast auch eben die Frage hatte, da ging es um Vereinbarkeit von Fotografie und Familie. Und das Thema wurde ganz, 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 ganz lange nach hinten geschoben, weil eben auch die Frage war, ob sich zwei Männer darüber überhaupt unterhalten dürfen oder ob wir dafür eine Frau brauchen. Wir haben das dann mit einer Frau gemacht oder haben so lange gewartet, bis das Co-Hosting so war, dass es männlich-weiblich war und noch eine Frau als Gast. Ich glaube, dass das in dem Moment richtig und wichtig war. Ich glaube aber auch, dass dieses Gespräch, was wir hier geführt haben, richtig und wichtig ist, weil ich finde es wichtig, dass es erlaubt ist, dass wir darüber sprechen. Und das ist für mich so die einzige Red Flag, auch wenn es von unterschiedlichen Seiten das manchmal kommt, dass du dann sagst, ihr könnt ja gar nicht mitreden. Ihr wisst gar nicht, was Diskriminierung ist. Ihr dürft da gar nicht drüber reden. Und da habe ich als letztes einen großartigen Satz wieder von diesem Männerberater aus dem Podcast von Matze Hilscher. Der hat nämlich was gesagt, wo ich gedacht habe, danke, 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 danke. Der hat gesagt, wenn du als weißer Cis-Mann, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich diese Begrifflichkeit einmal so häufig benutze, wissen willst, was Diskriminierung ist und wie Diskriminierung funktioniert, dann werde Vater und versuch, diese Vaterrolle in den ersten Jahren richtig auszufüllen. Und das fand ich großartig. Ich habe mich direkt an das Babyschwimmen und die Auseinandersetzung mit der Übungsleiterin erinnert. Das ist eine Erfahrung.
Selbst dann hast du wahrscheinlich nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz von.
Ja, natürlich. Das ist minimal.
Am Ende bist du immer noch der coole Daddy, der sich mit seinem Kind beschäftigt, so, und dafür halt auch mehr Props bekommt, als wenn die Mama mit dem Kinderwagen.
Nee. Das ist, da kann ich einmal einhaken. Okay. Es ist genau das Gegenteil, wenn du beim Babyschwimmen bist, ja, und dann ganz viele Männer, und zu jedem Mann hat eine Frau dabei gesessen und geguckt, dass der Mann alles richtig hat. Und ich war als einzige alleine mit meinem Kind da, und es hat alles zusammengebrüllt. Und die erste Frage der Übungsleiterin war, wo ist denn ihre Frau? Okay. Ne? Das ist schon eine andere, und auch wenn du mit einem brüllenden Kind, also wenn es, ne, weil du es an der Hand hast und es ist alles super und alle, oh, ist das ein toller Daddy, aber sobald das Kind anfängt zu brüllen, kommen von allen Seiten Menschen an deinen Kinderwagen und sagen ihr, was du zu tun hast. Und an dem Moment ist der Begriff Menschen eigentlich falsch. Das sind tatsächlich Frauen aller Altersgruppen, die dir erklären, wie man das zu tun hat, und dich fragen, wo die Frau ist. Und ich weiß aber auch, dass das ein ganz, ganz, ganz minimaler Einblick in so ein Gefühl ist. Und ich weiß, wie beschissen ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum mir so wichtig ist, dass man in anderen Bereichen all diese Sachen, wenn es möglich ist, auf den Tisch packt, wenn es uns denn erlaubt wird, darüber zu sprechen.
Total. Also ich finde, natürlich muss es diese Perspektive geben, und vielleicht schaffen wir es trotzdem auch, weiblichen Perspektiven mehr Raum zusätzlich zu bieten.
Definitiv.
So, ne, es geht ja, ich war mal bei einem Panel von Pro Quote Film, die sich für eine höhere Frauenquote eingesetzt haben. Und da hat eine dann gesagt, es geht ja gar nicht darum, diese männlichen Perspektiven nicht mehr zu haben in diesem Standard Bad Boy Film, sage ich jetzt mal. Geht ja darum, dass wir zusätzlich die weiblichen Perspektiven bekommen. Und es geht nicht um Zensur. Und genauso finde ich das halt auch hier, dieses darüber zu sprechen. Ich habe auch im Vorfeld allein auf meinen Post, da haben mir irgendwie Leute geschrieben, ey, machst du Eigenwerbung mit so einem fragilen Thema? Weil ich halt in den Post reingeschrieben habe, ich möchte es anders machen. Ich möchte, dass ihr euch sicher fühlt. Und dann gibt's natürlich auch welche, denen es vielleicht nicht passt, dass ich darüber irgendwie jetzt hier spreche mit dir, dass wir beide in dieser Konstellation auch miteinander sprechen. Dann gibt's ganz, ganz viele, die finden es großartig. Und ich sage, ja, am Ende versuche ich zuzuhören, am Ende versuche ich halt irgendwie auch zu gucken, wer kritisiert mich. Es ist halt irgendwie der Kollege aus Hamburg, der das Gleiche macht wie ich, und dann halt sagt, ja, aber schwierig, dass du da irgendwie Werbung machst. Und ich denke, ja, am Ende ist es halt irgendwie, ne, alles, was du auf Social Media machst, ist irgendwie Werbung, und ohne dass es so gemeint ist. Natürlich stehe ich mit dieser Meinung gerade, und am Ende lasse ich mich aber auch genau an diesem Post messen. Und es ist nicht nur ein Schmücken, dass ich diesen Post irgendwie da habe auf meiner Seite, sondern es ist auch ein Maßstab, den ich ansetze, wonach andere mich bitteschön messen sollen und mich bitteschön kritisch messen sollen.
Perfekter Schlusssatz. Ich danke dir.
Ich danke dir ganz herzlich. Wir bleiben in Kontakt. Du meldest dich bitte, wenn du in Berlin bist. Ich schicke dir das Foto. Schick mir noch deine Adresse.
Das mache ich gerne. Alles Liebe nach Berlin. Vielen Dank.
Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke dir.
Dir auch. Ciao.
Ciao.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.